Hallo, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind, wenn es heißt, was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Mit diesem Format wollen wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch interessierte Fachkräfte der Verwaltung über bestimmte gesundheitsförderliche Projekte und Angebote in unserem Bezirk und darüber hinaus über die verschiedenen Arbeitsbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes informieren. Mein Name ist Stefan Cicorra, ich bin der bezirkliche Koordinator der Gesundheitsförderung und des Gesunden Städtenetzwerks und darf heute diesen Podcast moderieren. Heute ist Christine Schmidt-Staatskowski bei uns zu Gast. Frau Schmidt-Staatskowski ist zum zweiten Mal heute bei uns. Der Grund dafür ist, dass wir uns beim letzten Podcast so intensiv nach dem Podcast über das Thema Demenz unterhalten haben, dass wir den Entschluss gefasst haben, sie noch einmal einzuladen. In diesem Sinne begrüße ich Sie sehr herzlich hier zum zweiten Mal bei unserem Podcast, Frau Schmidt-Staatskowski.
Recht herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wie auch beim letzten Mal ist Frau Schmidt-Staatskowski als Vorsitzende der Alzheimer Angehörigeninitiative her. Hauptberuflich hat sie ein Pflegeberatungsunternehmen und ist unter anderem Gutachterin für Sozialgerichte und Haftpflichtversicherung. Sprich, sie hat die Möglichkeit, als Vorsitzende der Alzheimer Angehörigeninitiative das Thema Demenz aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und zu beurteilen. Zu unserem heutigen Thema. Demenz ist ja nun seit einigen Jahren ein zentrales Thema der Versorgung und auch der Gesundheitspolitik. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Demenz immer noch nicht heilbar ist und die absoluten Zahlen tendenziell steigen. Das hat mit der eigentlich erfreulichen Tatsache zu tun, dass wir immer älter werden und das Risiko an Demenz zu erkranken mit dem Alter steigt. Frau Schmidt-Staatskowski, wir hatten uns im Vorfeld darauf geeinigt, heute insbesondere über Warnzeichen, über Abgrenzung der Krankheit und über ärztliche Diagnostik inklusive Hilfestrukturen im Bezirk zu sprechen. Starten wir doch mal mit den Warnzeichen. Was sind die ersten Warnzeichen für kognitive Einschränkungen?
Ja, danke. Die ersten Warnsignale zeichnen sich eigentlich daraus, dass ich ganz häufig kurz zurückliegende Ereignisse vergesse. Das heißt, ich komme als Kind eben halt nach Hause, sage, Mama, bitte sei unten, wir haben heute 16 Uhr Friseurtermin. Und die Mutter steht nicht unten und sagt dann eben halt, das hast du mir nie gesagt, dass das eben halt so ist. Also das ist halt nicht mal vorkommend, sondern immer wiederkehrend vorkommt. Und da muss man eben halt auch als Angehöriger sehr sensibel reagieren. Und das eigentlich bemerken, dass dieses Vergessen von kurz zurückliegenden Ereignissen sehr häufig ist. Dann habe ich Schwierigkeiten, gewohnte Tätigkeiten auszuführen. Ich kann mich nicht mehr richtig schminken, ich kann mich nicht mehr richtig rasieren, ich ziehe mich nicht mehr korrekt an. Ich weiß in meinem Leben heute bis heute nicht, wo es diese Kittelschürzen noch hergibt. Ganz viele greifen dann zu Kittelschürzen, ziehen nur noch Kittelschürzen an. Ich kann keinen Abwasch mehr machen, ich mache keinen Müll oder ähnliche Situationen. Ich mache auch das Bett nicht mehr. Dann gibt es Sprachstörungen, die eben halt darauf benennen, dass ich eben halt in einem Gespräch nicht mehr weiß, dass das Ding Tasse heißt oder Stuhl, sondern gibt mir das Ding darüber. Ja, wenn diese Häufigkeit eben halt kommt, dass ein Gespräch so verläuft, wo Sachen nicht mehr benannt werden können, ist das auch ein erstes Warnsignal. Ich habe ein absolut nachlassendes Interesse an Arbeit, ja. Es arbeiten auch noch viele mit einer Demenz. Die sind noch in der Berufstätigkeit. Und wenn sie keinen guten Vorarbeiter haben oder ein gutes Konzept haben, dann schaffen sie es nicht mehr mit der Arbeit. Ich habe kein Interesse mehr an Hobby, weil wenn ich was malen möchte und vergesse den Pinsel und dann vergesse ich das Wasser und dann habe ich keine Lust mehr, das zu machen. Und keine sozialen Kontakte mehr, weil soziale Kontakte machen mich eben halt auch eher wirr, dass ich da eben halt gar nicht mehr agieren kann oder mich an Gesprächen beteiligen kann. Ich habe Schwierigkeiten, mich in fremden Umgebungen zurechtzufinden und komme dann eben, verlaufe mich eben halt oder verfahre mich eben halt auch. Sehr interessant, dass ganz viele mit einer Demenz auch immer noch Auto fahren und dann nicht mehr so genau wissen, wo sie langfahren sollen. Wir hatten ja gerade letztens, ich glaube im Schwarzwald war das, da ist ein Autofahrer eine ganz kleine Treppe runtergefahren, bis es nicht weiterging und hat sich dann gewundert, dass es so holperte und hat es gar nicht bemerkt, dass es eine Treppe war, die runtergefahren ist. Ich verliere den Überblick über meine finanziellen Angelegenheiten. Das überfordert mich. Mich überfordert auch eben halt diese ganzen neuen zwei Autoren-Identifikationen, zum Beispiel bei Banken, dass ich ein Handy dazu brauche oder ähnliche Situationen. Ich habe eine Fehleinschätzung von Gefahren. Ich gehe halt einfach mal über Rot rüber, weil alle laufen darüber. Nur die anderen können das einschätzen, wie weit die Autos entfernt sind und ich selber nicht. Ich kriege absolut unbekannte, also für die Familie meist unbekannte Stimmungsschwankungen. Die äußern sich so in einer deutlichen Ängstlichkeit, in Reizbarkeit, in Misstrauen. Du willst mir was Böses, sozusagen, du kontrollierst mich ja. Und niemals habe ich Schuld. Ja, also immer ein hartnäckiges Abstreiten von Fehlern, Irrtümern oder Verwechslungen. Und das ist halt immer diese Wut und diese Angst, gerade im Anfangsstadium. Ich werde übervorteilt oder hin und her oder sie wollen mich eben halt abschieben und das ist dann eben halt mit einer hohen Aggression und teilweise merke ich auch selber, dass ich es nicht mehr kann und werde dann darüber hinaus wütend.
Ja, da werden wir auch später auch nochmal oder gleich auch darauf zu sprechen kommen. Jetzt erst einmal, Sie haben jetzt ja einen sehr, sehr umfassend dargestellt, welche Warnzeichen es alle gibt. Hat das immer mit der Erkrankung, mit einer demenziellen Erkrankung zu tun oder muss man da noch was anderes im Blick haben oder andere Möglichkeiten in Betracht ziehen?
Der Überbegriff von diesem ganzen Erkrankungsbild heißt Demenz. Wir kommen nachher noch zu den unterschiedlichen Faktoren, die wir unterschiedlich formen. Dieser Überbegriff kognitive Störung und Demenz kann ganz andere Faktoren haben. Das liegt erstmal ganz an was ganz Harmlosen und zwar am Trinken. Keiner der Bürger trinkt 2 bis 3 Liter am Tag in der Häuslichkeit oder auf Arbeit oder ähnliche Situationen. Viele trinken auch nicht, weil sie in der Öffentlichkeit keine öffentlichen Toiletten mehr haben. Das ist ein ganz großes Defizit bei älteren Bürgern. Die sagen, ich kann gar nicht jetzt rausgehen, weil ich jetzt noch eine Wassertablette genommen habe. Und wenn ich jetzt auch noch trinke, dann muss ich ja ganz auf Kopf Klo. Das ist aber nicht gegeben an den Örtlichkeiten in Berlin und in Charlottenburg ja auch ganz besonders nicht. Und das heißt, das spielt eine ganz große Rolle, diese Trinkmenge. Dann ein hohes Lebensalter, was eine sehr entscheidende Rolle spielt, dass wir immer älter werden. Und es gibt tatsächlich auch genetische Faktoren, die sind jetzt sehr gut nachweisbar. Man kann das eben halt jetzt betesten lassen, ob ich einen genetischen Faktor habe, um an einer Alzheimer-Erkrankung zu erkranken oder nicht. Ich weiß immer nur nicht, was mache ich dann mit dieser Aussage, ob ich eine kriege oder nicht. Das ist immer eine ganz individuelle Entscheidung von jeder Person. Jede Form von vaskulärer Risikofaktoren. Also vaskulär heißt alles, was mit Durchblutung zu tun hat. Wenn Sie ganz viel rauchen sozusagen, ist Ihre Durchblutung wahrscheinlich im Hirn nicht mehr so optimal gestaltet. Oder wenn man eben halt sehr viele Drogen nimmt oder auch sehr viel Alkohol trinkt. Das ist auch immer noch mal ein Risikofaktor zu betrachten. Jede Form von Bluthochdruck, von Schlaganfällen, von kleinen Mikroinfarkten. Bei Mikroinfarkten reagiert der Bürger meist nicht so. Wir sprechen von den sogenannten TIAs. Das sind transischemische Attacken. Das sind kleine Sachen, die zwischendurch mal auftreten. Ich kann nicht richtig sehen oder ich kann nicht richtig hören oder ich spüre meine linke Hand nicht mehr oder meine rechte. Also das ist nicht auf links oder rechts fokussiert. Und dann agiere ich nicht und dann geht die Beschwerde wieder weg und ich agiere nicht. Ich gehe nicht zum Arzt, ich gehe nicht zum Neurologen, weil meine Beschwerde ist ja weg. Ja, dann eben halt, wenn es eben halt tatsächlich zum Schädel-Hirn-Trauma kommt, also wenn ich eben halt Inliner fahre und dann eben halt stürze und keinen Helm aufhabe und mir extrem meinen Kopf stoße, das ist ein Schädel-Hirn-Trauma und das eben halt auch nicht weiter verfolgt wird, macht zwischendurch tatsächlich auch kognitive Störungen. Jede Form von körperlicher, geistiger und sozialer Inaktivität kann eben halt auch, wir haben jetzt letztes Mal schon dieses Thema gehabt, Einsamkeit. Das ist ein ganz großer Punkt sozusagen, wenn Sie nicht mehr in die Kommunikation mit irgendjemandem kommen, dass Sie dann eben halt und sich nicht mehr geistig aktiv oder eben halt sozial beschäftigen, dann ist es auch hier ein deutlicher sozusagen Hinweis, dass es in Richtung Demenz gehen könnte, beziehungsweise Demenzerscheinungen macht, aber keine sind. Ja. So, dann haben wir noch 3, 4 Sachen, die eben halt nochmal ganz wichtig sind, was viele, viele ältere Menschen auch nicht betesten, das ist die Schilddrüsenfunktion. Das heißt, es ist eine sogenannte Igelleistung und Sie sollten sich eben halt einmal im Jahr zumindest die Schilddrüsen Hormone abnehmen lassen, um ihm zu wissen, habe ich da ein Schilddrüsenproblem, was sich dann wieder kognitiv darstellt, aber mit Medikamenten wieder beheben lässt. Und wir haben dann eben halt noch alles, was mit Tumorerkrankungen ist, alles, was wächst und da nicht hingehört, macht tatsächlich auch hier nochmal eine Form von einer demenzkognitiven Störung.
Ja, also sprich, man hat auch einige Sachen, die man da im Blick nehmen sollte. Also schon bei so einfachen Sachen wie genügend und ausreichend trinken, schon mal eine Sache, die jeder für sich selber auch schon mal in den Griff bekommen kann oder machen kann. Vielleicht nochmal jetzt zur Demenz selber. Man spricht ja häufig dann von Alzheimer, wenn man über Demenz spricht. Dabei ist ja Alzheimer eine bestimmte Ausprägung der Demenz. Aber es gibt ja auch noch weitere Ausformungen, die auch dann für diejenigen, die damit konfrontiert sind, auch wichtig sind zu wissen.
Ja, also die Alzheimer-Erkrankung, das betrifft ungefähr 30% der Demenzen. Die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch, weil wir nicht wissen, wer wohnt so in den einzelnen Wohnungen und wer ist überhaupt auffällig. Das ist halt die evaluierte Zahl, die wir eben haben von den Patienten, die eben halt schon in der Diagnostik mit waren. Bei der Alzheimer-Erkrankung handelt es sich darum, dass ich eben da toxische Eiweiße habe. Und diese toxischen Eiweiße legen sich wie eine Plaque sozusagen auf die jeweilige Hirnregion. Und dann kann der Botenstoff Acetylcholin, das ist jetzt sehr dramatisch beschrieben, kann nicht mehr fließen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Schienenersatzverkehr im Kopf. Ja, mal fließt dieser Botenstoff, dann kann ich mich auch wieder erinnern. Und mal fließt er eben halt nicht mehr. Kommt immer drauf an, in welcher Dicke und welcher Form ist diese Plaquebildung da. Und das ist halt eine Erkenntnis der letzten 100 Jahre, dass es dann eben halt tatsächlich sich um toxische Eiweiße bei der Alzheimer-Erkrankung handelt. Wir haben aber auch noch 34%, also immer von 100 betrachtet sozusagen, Alzheimer-Erkrankte, die eben halt die toxische Eiweißgeschichte haben, also Alzheimer, plus eine Gefäßerkrankung, also dass die Gefäße nicht mehr richtig durchbluten. Das ist halt hier auch nochmal eine sehr entscheidende Situation. Dann haben wir zu 5% einmal die frontotemporale Degeneration. Das sind Nervenzellen aus dem Frontallappen, also dem sogenannten Stirnhirn, betroffen. Die gehen tatsächlich unter. Also diese Nervenzellen verschwinden. Und das weiß aber noch keiner genau, warum, weshalb, wieso. Und aus dem Bereich der Schläfenlappen. Und das ist halt hier auch nochmal ziemlich dramatisch, weil das eine recht schnell verlaufende Erkrankung ist. Unser berühmtester, den wir gerade haben, ist Bruce Willis. Als sozusagen Schauspieler, wo ihm halt man sagen kann, in den letzten 3 Jahren ist diese Erkrankung vom Start sozusagen bis jetzt sehr dramatisch vor, also ist die öffentliche Person eben da, die damit bekannt ist. Dann gibt es die Lewy-Körperchen-Krankheit, auch zu 5%. Die Lewy-Körperchen-Krankheit ist dann eben halt, da betrifft es die Nervenzellen in der Großhirnrinde, also einen ganz anderen Ort. Und die macht eine ganz andere Form, eine sehr fast vergleichbar in Richtung fast mit Parkinson-Erkrankung, wo es aber ganz deutlich zu Halluzinationen kommt, zu hohen Aggressivitäten und Halluzinationen. Da ist das Bild einfach nochmal anders. Wir haben 2% tatsächlich von den Sachen, die ich vorher schon gesagt hatte, die behandelbar sind, also Stoffwechselerkrankungen oder andere Ursachen, Infektionen, wo es behandelbar ist und dann eben halt auch wieder überwiegend mithin fortgeht. Und wir haben zu 10% die Alzheimer-Erkrankung plus Lewy-Körperchen-Krankheit, also so eine Doppelung eben halt nochmal mit drin. Und das ist halt hier für den Verlauf, ja, ich weiß, dass ich eine Demenz habe, aber die Problematik für die Angehörigen ist eher, wie begegne ich dieser Demenz, wie begegne ich meinem Angehörigen, der eine Demenz hat.
Genau, das ist auch der Punkt, auf dem wir eben auch schon, der schon angesprochen worden ist von Ihnen. Das ist ja eine, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr eingreifende Lebenssituation. Man merkt, es ist irgendwas, ist mit mir anders. Ich kriege die Dinge nicht mehr so in den Griff, wie ich sie vorher in den Griff bekommen hatte. Und man kriegt dann möglicherweise auch noch gesagt, das hattest du eben schon gesagt oder so. Und schon ist sofort der nächste Konflikt da. Was können Sie den Menschen mit auf den Weg geben im Umgang mit Menschen mit Demenz? Was sollte man da beachten?
Also erstmal muss ich ganz hellhörig sein auf die ersten Warnsignale. Also ich muss das nicht auf mich projizieren, so nach dem Motto, Papa möchte mich jetzt ärgern. Das ist das Grundlegende, sondern ich müsste mir das selber aufschreiben, wann sind diese Veränderungen aufgekommen, wann kommt immer mehr Veränderung zu und sollte dann eben halt agieren in der Form, dass ich eben halt versuche, den Hausarzt aufzusuchen, um eben halt alle anderen Faktoren abklären zu lassen. Also ob andere Faktoren eben halt eine Rolle spielen, wie Durchblutungssituation zum Beispiel oder Schilddrüsen, Unter- oder Überfunktion. Und dann eigentlich einen Neurologen aufsuchen, das ist das Schwerste, dass man dann eben halt den Angehörigen dazu bringt, zum Arzt zu gehen, weil der Angehörige selber sagt ja, er ist nicht krank. Er hat ja nichts weiter. Du bist derjenige, der eben halt Schuld hat und die Sache, du bist immer so im Stress, wenn du von der Arbeit kommst und du siehst die Sache nicht richtig. Also eigentlich ist das Allerwichtigste die ärztliche Versorgung, die ärztliche Abklärung. Da gibt es in unterschiedlichen großen Krankenhäusern auch immer die Möglichkeit einer Gedächtnissprechstunde. Das ist die 100%igste Abklärung. Hat derjenige eine Demenz, ja oder nein? Da gibt es mehrere psychologische Tests. Da gibt es mehrere Untersuchungsverfahren, eben halt, die sagen können, ja, ist so oder ist so nicht. Also das wäre erstmal die eine Situation. Den Angehörigen würde ich immer informieren darüber, dass er eben halt einen Pflegestützpunkt aufsuchen sollte, dass er Selbsthilfegruppen aufsuchen sollte. Es gibt Kursangebote, die AAI bietet im Jahr 2026 auch wieder 4 Kurse an für Menschen, wo der Angehörige an einer Demenz erkrankt ist, weil ganz wichtig ist, den Umgang zu lernen. Und da gibt es so einen Hauptbegriff dafür, der heißt Validation. Und diese Validation ist nach einem Verfahren von Naomi Feil, dass ich den anderen wertschätze und das muss ich lernen. Also ich muss nicht sagen, du hast es verpeilt, auf der Straße zu stehen, weil ich dich zum Friseur bringen will, sondern eher zu sagen, ich bin ganz traurig, dich gar nicht hier zu sehen. Das ist ein ganz anderer Satz und das macht den anderen, nimmt dem anderen auch so ein bisschen diese Wut raus und ich muss sehr auf diese emotionale Basis gehen. Also das heißt, als Angehöriger muss ich eben halt wissen, welche Faktoren stehen mir zu vom Gesetz her, also Pflegeversicherung, Schwerbehindertengesetz, dann eben halt zu wissen, welche Versorgungsform habe ich, welche Versorgungsmöglichkeiten hätte ich und was dem Angehörigen viel, viel mehr bringt es tatsächlich, wie gehe ich damit um und wie nehme ich mein Herz raus? Weil im Grunde genommen werden sie der Vater von ihrem Vater und müssen ihn dann eben halt so ein bisschen führen und lenken. Aber der Vorteil ist auch von der Validation, dass sie ganz viele Dinge rauskriegen, die ihr Vater im Otto-Normalverbrauch nie gesagt hätte. Also sie können dann eigene Biografiearbeit mal mehr machen und das ist halt immer sehr wichtig als ganz kleines Beispiel. Jemand, der nie verreisen wollte, ein ganz alter, hochbetagter Mann, der wollte nie verreisen und die Kinder so Anfang 60 haben nie verstanden, warum wollte Papa nie verreisen. Was aber der Vater nie gesagt hat und die Kinder es auch nicht wussten, ist, dass er in Gefangenschaft war, sehr lange in Gefangenschaft war und er sich selber geschworen hat, wenn er jemals nach Hause kommt, werde ich niemals mein Zuhause verlassen. Ja. So, und das wussten aber die Kinder nicht und dann schwelte so lebenslang, Papa verreist nicht mit uns. Aber es wurde nicht gefragt, warum tust du es nicht? Es wurde nie hinterfragt. Und es sind so manchmal alte Geschichten, die dann aufbrechen und dass man besseres Verständnis für seinen Vater, seine Mutter sozusagen mit hat. Ja, das ist sehr deutlich wichtig.
Genau, das wir haben jetzt schon zwei Sachen, da sind Sie jetzt schon mal drauf eingegangen. Wir haben einmal die Hilfestrukturen, wo Sie gesagt haben, die ärztliche Versorgung ist wichtig, die Alzheimer-Angehörigen-Initiative ist wichtig, Selbsthilfegruppen sind wichtig, die Pflegestützpunkte natürlich. Ich glaube, das waren Sie, ne?
Gedächtnissprechstunde.
Die Gedächtnissprechstunde, ja, genau. Und dann eben, Sie hatten da die Validation angebracht, eben mit den Menschen zu gehen, einfühlsam zu sein, eben mit den Stärken zu gehen und nicht mit den Schwächen, um hier den Menschen bestmöglich eben auch abzuholen. Jetzt haben wir einen ganz ordentlichen Reigen an Informationen ja so gebracht, oder Sie haben dargestellt, was es von Warnzeichen bis zu Hilfestrukturen, was es alles für Dinge zu beachten gibt und welche Erkenntnisse schon vorliegen. Jetzt nochmal einmal auf den Punkt gebracht. Gerade anfangs, wenn die Hilflosigkeit und die Unsicherheit zum Umgang und für die weitere Versorgung der Menschen mit Demenz besonders hoch ist, was können Sie da so als erstes den Menschen mit auf den Weg geben?
Als allererstes sich immer dieses Instrument nutzen, das Paragraph 7a SGB 11, das ist die kostenlose Pflegeberatung in der Häuslichkeit. Ich betone nochmal kostenlose Pflegeberatung. Die wird auch über die Pflegestützpunkte angeboten oder eben halt über andere Anbieter. Und dann kommt jemand nach Hause, kann die Situation als Fachkraft erstmal mit einschätzen und kann dann eben halt den Angehörigen bzw. der Familie einfach erstmal so erste Richtungsweisung geben. Und wichtig ist, dass alle Betroffenen, und das ist immer die ganze Familie um so einen Dementerkranken, dass die wissen, sie sind nicht alleine. Das ist halt eins der elementarsten Geschichten, sie sind nicht alleine. Und deswegen finde ich auch diesen Austausch in Selbsthilfegruppen ganz gut. Also wenn man selber denkt, noch ein Wort und ich hau dir gleich eins auf die Nase, dass man vorher in so eine Selbsthilfegruppe geht und sagt, wie geht's dir denn mit dieser Situation? Wie kannst du damit umgehen? Er zieht sich nicht an, er möchte mit seinen Flipflops jetzt bei minus 10 Grad spazieren gehen. Ja, das sind so diese kleinen Tipps, die eben halt jeder braucht.
Genau, dabei fällt mir noch ein, es gibt ja auch einen Telefonservice, ne? Pflege in Not.
Ja.
Genau, denn das ist ja, wo Sie gerade sagen, gleich gibt's eins auf die Nase. Da hat man ja auch die Möglichkeit, sehr niedrigschwellig sofort in Kontakt zu kommen und auch eben Unterstützung, telefonische, niedrigschwellige Unterstützung zu bekommen.
Ja, Pflegenot ist von der Diakonie, ist in Kreuzberg sitzen die am Südstern und sind auch telefonisch zu erreichen, wo sie eben halt gerade in diesen dramatischen Situationen eben halt, also wenn sie sich nicht mehr helfen können, sich nicht wissen, wie sie sich helfen können, weil sie emotional so angespannt sind, weil sie denken, das ist doch mein Papa. Mein Papa hat doch immer für mich Sorge getragen. Und jetzt isst er den Honig irgendwie mit dem Finger aus dem Topf. Was mache ich da? Und das ist halt hier eine Situation, wo jeder an seine Grenzen kommt. Und da ist es ganz wichtig, auch hier für sich selber zu wissen, wie lange kann ich was leisten? Mit welchem Engagement kann ich was leisten? Und wann ist auch der Zeitpunkt, jemanden sozusagen in eine andere Versorgungsstruktur zu bringen?
Ja, genau. Jetzt haben wir schon sozusagen die Brücke auch dahin gebaut, wie es dann weitergeht. Aber darüber wollten wir ja heute nicht sprechen, sondern Schwerpunkt waren die Warnzeichen und die unterschiedlichen Formen, die Hilfestrukturen. Ganz herzlichen Dank, Frau Schmidt-Statzkowski. Ich glaube, haben Sie heute ein sehr umfangreiches Bild gezeichnet, was alles zu beachten ist und weiterführende Einblicke auch gegeben. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke für die Einladung. Danke.
Ja, das war es auch schon für heute. Wir hoffen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie interessante Informationen bekommen haben. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt: Was gibt es Neues zu berichten aus der QPK, der Organisationseinheit für Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes?